sounds, green voices.
Компанго, зелені голоси.
Green voices.
Компанго.
Компанго.
Компанго, green voices.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören Compango Green Voices. Wie gewöhnt sich wir jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat auf Radio DA Plus und auf den Webseiten des Freies Radio Berlin-Brandenburg für Sie da. Unsere frühen Sendungen finden Sie auf compango.org sowie aus den Medienseiten unserer Projekts. Ich freue mich sehr, Sie heute im Studio begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Nadia Koschar. Gemeinsam mit mir ist im Studio heute unsere Redaktorin Sophia. Hallo Sophia.
Hallo. Hallo Nadia und hallo an alle.
Und Svetlana Halun.
Hallo.
Mit der heutigen Sendung beginnen wir eine größere Reihe von Beiträgen zum Thema Fluchtursachen und Migrationsperspektiven. Der Anfang dieser Reihe fällt mit der offiziellen Entscheidung zusammen, den vorübergehenden Schutz nach § 24 bis zum März 2028 zu verlängern. Diese Nachricht hat viele Ukrainerinnen und Ukrainer bewegt. Einige ihrer Reaktionen werden Sie heute in unserer Sendung hören. Für uns Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Deutschland leben, ist es wichtig, uns als Teil größerer gesellschaftlicher Zusammenhänge zu begreifen. Deshalb haben unsere Redaktorinnen Beiträge darüber vorbereitet, warum Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt migrieren und welche Erfahrungen sie mit der Migration verbinden. Sie hören Geschichten von Menschen aus Afrika, Lateinamerika und Asien. Compango ist jedoch vor allem eine Organisation, die sich den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit widmet. Deshalb wollten wir uns nicht auf allgemeine Fragen der Migration beschränken. Uns interessierte auch, wie Menschen mit Migration Erfahrung die Herausforderungen von dem Klimawandel und dem Umweltschutz hier in Deutschland wahrnehmen. Heute erwartet Sie außerdem eine ausführliche Reportage über die Hitzewellen im Juli. Darin geht es um die Frage, wie Menschen aus dem Norden, Süden, Osten und Westen Natur- und Klimakrisen erleben und einordnen. Passend zu unserem Themenschwerpunkt hören Sie heute auch Musik aus den Herkunftsländern unserer Gesprächspartnerinnen. Sie haben die Lieder für unsere Sendung selbst ausgewählt und mit uns geteilt. Zum Abschluss erwarten Sie schließlich ein Wunschkonzert mit Musik, die genauso weiß ist wie die Hitzewellen den Berliner Juni. Bleiben Sie bei uns. Was gibt es derzeit Neues bei Compango? Das Hauptraum Büro Compango kommt bald zur Renovierung. Irina und Ira bereiten sich auf ein Projekt vor, bei dem ukrainische Soldaten im Berliner Krankenhaus besucht werden sollen. Außerdem entsteht bei Compango ein neues Kreativprogramm für Jugendliche. Ab dem 23. Juli wird im Rathaus Lichtenberg die Ausstellung Augen auf Europa gezeigt. Zur Erinnerung, dieses Compango-Projekt wurde bereits im Winter 2026 vorgestellt. Ukrainische Fotografinnen fotografierten Berlin und ukrainische Künstlerinnen interpretieren diese Bilder anschließend in verschiedenen Techniken, von Acrylmalerei bis zur Collage neu. Nun werden die entstandenen Werke erstmals einem breiten Publikum präsentieren, außerdem Compango-Mitglieder. In unserem Garten blühen inzwischen die Sonnenblumen und eine große Familie gelber Marienkäfer hat sich dort niedergelassen. Zur welchen Zeit finden im Berlin Contemporary Art Institute bis zum 13. September die Kiew Biennale der Vögel, der nicht landen kann, statt? Es handelt sich um ein nomadisches internationales Projekt an der Schnittstelle von Kunst, Politik und Gesellschaftskritik. Mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Generationen und Gemeinschaften, die in Berlin und darüber hinaus leben, nehmen daran teil. Jeden Donnerstag ist der Eintritt frei. Am 15. Juli werde offiziell bei bestätigt, dass sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union darauf geeinigt haben, den vorübergehenden Schutz für Ukrainerinnen und Ukrainer, die von dem Krieg geflogen sind, bis zum 4. März 2028 zu verlängern. Das ist eine wichtige Nachricht, die man nicht gleichgültig lassen sollte. Unsere Redaktorin Sophia hat mit Ukrainerinnen von Kompango gesprochen und sie gefragt, wie sie auf diese Entscheidung reagiert haben. Hören wir uns den Beitrag an.
Deutschland hat beschlossen, den vorübergehenden Schutzstatus nach 24. Paragraph für Geflüchtete aus der Ukraine weiter zu verlängern. Für viele Menschen bedeutet das mehr Sicherheit und die Möglichkeit, ihr Leben in Deutschland weiter zu planen. Doch wie bewerten Ukrainer und Ukrainerinnen diese Entscheidung selbst? Wir haben nachgefragt.
Ich halte die Verlängerung des Schutzstatus für die richtige Entscheidung. Sie gibt den Menschen Sicherheit, schützt ihre Rechte und ermöglicht ihnen, sich zu integrieren, zu arbeiten und einen Beitrag zur deutschen Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Sie gibt vor allem mir mehr Sicherheit. Natürlich kann der Krieg noch lange dauern oder sogar eskalieren. Umso wichtiger ist das Signal, dass die Ukraine und die Ukrainer Teil der europäischen Gemeinschaft sind und wir gemeinsam für unsere gemeinsamen Werte einstehen. Deutschland hat Ukrainer sehr geholfen und dafür sind wir sehr dankbar. Diese Unterstützung zeigt nicht nur Solidarität, sondern stärkt auch die gemeinsamen europäischen Werte. Sie gibt den Menschen Stabilität und die Möglichkeit, ihre Zukunft zu planen, sich zu integrieren und in dieser schwierigen Zeit ein möglichst normales Leben zu führen.
Die Verlängerung des Schutzstatus gibt vielen Menschen Sicherheit. Gleichzeitig erinnert sie aber auch daran, dass der Krieg in der Ukraine noch immer andauert und ein Ende nicht in Sicht ist.
Selbstverständlich bringt die Verlängerung des Paragraphen 24 den Geflüchteten aus der Ukraine eine Stabilität. Darüber hinaus bekommen die entsprechenden Behörden in Deutschland kein Haus mit Papierkram zum Beispiel. Also, um zu verstehen, dass der Krieg weitergehen wird, brauche ich keine Informationen in Bezug der Verlängerung des Paragraph 24. Dafür gibt es viele andere Gründe. Ich kann nachvollziehen, dass die Unterstützung und die Solidarität aus der Seite der deutschen Gesellschaft mittlerweile sinkt, aber gleichzeitig macht die deutsche Regierung viel, um die Unterstützung der Ukraine im Vordergrund weiterzuhalten. Auf jeden Fall finde ich, dass die Verlängerung des Schutzstatus eher eine große Hilfe für ukrainische Geflüchtete ist, weil die Ukrainer und Ukrainerinnen damit schneller und einfacher in das soziale Leben und in den Arbeitsmarkt integrieren können. Wir können nur dafür sehr dankbar sein und diese Möglichkeit nutzen, um selbst weiterzuentwickeln und der Ukraine sowieso helfen. Ich baue keine Pläne länger als für ein halbes Jahr. Folglich kann ich nicht sagen, wie meine langfristige Zukunft aussehen könnte.
Zu Beginn des Krieges war die Solidarität in Deutschland sehr groß. Viele Menschen haben Geflüchtete unterstützt und ihnen beim Ankommen geholfen. Doch wie wird diese Unterstützung heute wahrgenommen?
Ich bin sehr dankbar, dass der Schutzstatus nach 24. Paragraph für Ukraine weiter verlängert wurde. Nun habe ich mehr Chancen, Arbeit zu finden und ich kann bis März 2028 etwas planen. Ich mache mir schon lange keine Illusionen mehr darüber, dass der Krieg schnell endet wird. Und ja, Verlängerung des Schutzstatus gibt mir mehr Sicherheit. Ich meine, dass die Einstellung der Menschen in Deutschland gegenüber Ukrainerinnen sich nicht verändert hat. Es gibt hier so viele Menschen, die uns unterstützen, und ich bin ihnen sehr dankbar. Natürlich gibt es Menschen, die keine Ausländer lieben. Es sind nicht mehr geworden. Vielleicht haben sie unter dem Einfluss anti-ukrainischer Propaganda begonnen, ihre Meinung aktiver zu äußern. Nun zum Glück gibt es mehr Menschen, die die Ukraine unterstützen. Die Verlängerung des Schutzstatus ist eine große Hilfe für uns, aber nur bis März 2028. Es bleibt offen, ob Ukrainer einen stabileren Rechtsstatus bekommen können. Zum Beispiel Personen über 45 Jahre aufgrund sehr strenger Beschränkungen des Aufenthaltsgesetzes keinen anderen Status erhalten können. Für sie ist es unrealistisch, eine Stelle mit einem Gehalt von mehr als 4.000 Euro zu finden. Aus diesem Grund kann ich nur Pläne bis zum Jahr 2028 machen. Leider hängt so vieles in der Zukunft von den jeweiligen Umständen ab. Dennoch würde ich in Zukunft sehr gerne an gemeinsamen ukrainisch-deutschen Projekten arbeiten.
Die Verlängerung des Schutzstatus bringt also mehr Planungssicherheit. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, wie die Zukunft langfristig aussehen wird, sowohl für die Menschen, die in Deutschland leben, als auch für die Ukraine.
Ich finde die Verlängerung der 24. Paragraph sehr wichtig. Sie gibt mir und meinen Kindern Sicherheit und die Möglichkeit, unser Leben in Deutschland weiter zu planen. Ja, die Verlängerung gibt mir Sicherheit, aber gleichzeitig macht sie mir traurig, weil sie zeigt, dass der Krieg leider noch nicht vorbei ist. Ich habe in Deutschland überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Die meisten Menschen sind freundlich und unterstützen mich und meine Kinder, meine Bekannte. Ja, das ist passiert oft und hilft uns sehr. Ich persönlich denke, die Verlängerung ist eine große Hilfe. Sie gibt den Menschen Zeit, Deutsch zu lernen zum Beispiel, zu arbeiten und sich zu integrieren. Deutschland ist heute das Land, in dem ich meine Zukunft und die Zukunft meiner Kinder sehe. Hier bauen wir unser Leben Schritt für Schritt auf. Aber die Ukraine bleibt aber in meinem Heimatland das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Sie wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
Die Verlängerung des Schutzstatus nach 24. Paragraph ist für viele Ukrainerinnen und Ukrainer weit mehr als eine rechtliche Entscheidung. Sie bedeutet Sicherheit, Stabilität und die Chance, das Leben in Deutschland fortzusetzen. Gleichzeitig bleibt die Hoffnung bestehen, dass Frieden in der Ukraine bald Wirklichkeit wird und eine sichere Rückkehr eines Tages möglich sein wird.
Dankeschön, es war ein Beitrag bei Sophia. Und wie wir gehört haben, fallen die Reaktionen auf die Verlängerung des Schutzstatus sehr unterschiedlich aus. Einerseits sind viele erleichtert, dass sie mehr Zeit haben, in Sicherheit zu leben. Manche möchten diese Zeit nutzen, um sich in Deutschland eine stabile Zukunft aufzubauen, zum Beispiel eine Ausbildung machen oder an einem freiwilligen Dienst teilzunehmen. Andererseits macht diese Entscheidung auch deutlich, dass auch Sicht der Europäischen Union der Krieg in naher Zukunft vermutlich nicht endet wird. Für viele Menschen ist dieser Gedanke schmerzhaft. Derzeit leben mehr als 4 Millionen ukrainische Geflüchtete in der Europäischen Union. Der Krieg ist für uns der wichtigste Grund, warum wir unsere Heimat verlassen mussten. In Deutschland begegnen wir auch anderen Geflüchteten. So haben zum Beispiel Menschen aus Syrien rund 15 Jahre lang unter Krieg und politischer Gewalt des Russland gelitten. Das macht unsere Kulturen, wie sagt man in Ukrainisch, die Geschwister ins Unglück. Der Krieg ist dort inzwischen beendet, doch viele Städte liegen weiterhin in Trümmern und vielerorts fehlen Strom und Wasser. Wenn der erste Schock der Flucht vorbei ist und dann Leben in Deutschland etwas stabiler wird, erkennt man, dass wir Teil weltweiter Migrationsbewegungen geworden sind. Um uns herum leben nicht nur Einheimische, sondern auch viele andere Migrantinnen, Migranten und Geflüchtete. Hinter jedem Menschen steht eine eigene Geschichte. Sophia hat nach den Gründen für die Migration gefragt. Hören wir uns ihren Beitrag an. Direkt danach folgt ein Beispiel syrischer Musik mit europäischem Klang. Postrock von Kebetz Doyle, Betamer.
Deutschland ist längst ein Einwanderungsland. Rund jede dritte Person hat heute einen Migrationshintergrund. Doch hinter diesen Zahlen stehen Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Manche sind wegen eines Krieges geflohen, andere auf der Suche nach einem besseren Leben oder neuen beruflichen Perspektiven nach Deutschland gekommen. Wie fühlt sich ein Neuanfang in einem fremden Land an? Welche Hürden müssen Menschen überwinden? Und welche Rolle spielen Themen wie Integration oder Klimawandel in ihrem Alltag? Darüber haben wir mit vielen Menschen gesprochen. Jeder Neuanfang beginnt mit einer Entscheidung. Für viele ist sie freiwillig, für andere alternativlos. Wer seine Heimat verlässt, muss oft Familie, Freunde und sein gewohntes Leben zurücklassen. Nach der Ankunft beginnt dann ein völlig neuer Alltag mit einer unbekannten Sprache, neuen Regeln und viele offene Fragen. Besonders Menschen, die vor Krieg oder Verlorung fliehen mussten, beschreiben die ersten Wochen häufig als Mix aus Erleichterung und Unsicherheit. Endlich Sicherheit, aber gleichzeitig die Angst vor dem, was kommt. Hören wir nun die Geschichte unseres ersten Gesprächspartners aus Afghanistan.
I'm originally from Afghanistan and I came to Germany because I was living for safety, stability and better opportunities for my future. The situation in my home country made it very difficult to imagine a secure and predictable life. Living in Afghanistan was emotionally very difficult. Even when migration is necessary, it does not mean that leaving your home becomes easy. You leave behind your family, your culture, your language, and many things that shaped who you are. When I arrived in Germany, I felt grateful because I finally had the opportunity to build a safer life. But at the same time, I felt lost. Everything was new, the language, the social rules, the bureaucracy, and the way everyday life works. The first weeks were very challenging because I had to adapt quickly while also processing everything I had experienced before. Slowly, I started to understand that integration is not something that happens overnight. It is a long journey. I had both positive and challenging experiences. Many people in Germany showed me kindness and support, especially when they understood what I was trying to start a new life. One moment I remember was when a person helped me with everyday things that seemed very complicated at the beginning, such as understanding official documents and navigating the system. For them, it might have been a small action, but for me it was a sign that I was not alone. At the same time, there were moments when I felt that people saw me mainly through my background as Afghan migrant. Sometimes people make assumptions before they know my personal story. For me, feeling welcomed does not only mean being accepted physically in a country. It means feeling that you have the possibility to become part of a society. The biggest challenge was creating a new life while still carrying my previous experience with me. Language was one of my challenges. Without knowing German well, even simple things can become difficult. You depend on others, and sometimes you feel that you cannot show your full personality or abilities. Another challenge was finding professional opportunities. Many immigrants have skills, education, and experience, but adapting them to a new country takes time. But emotionally, the biggest challenge was probably learning how to look forward while still being connected to my past. Migration changes with your identity becomes because you become a person who belongs to more than one place. I think having more personal support from the beginning would have helped a lot. Of course, language courses and practical information are very important, but emotional support is just as necessary. When you arrive in a new country, you often need someone who can explain not only how the system works, but also how society works. I also believe that integration becomes easier when migrants have more opportunities to meet local people, build friendships, and feel that they are contributing rather than only receiving help. I understand that climate change is one of the biggest global challenges today. It affects many countries, including Afghanistan, where problems such as drought and changing weather patterns have affected people's lives, especially in rural areas. However, my personal experience influences that I see the topic. When you come from a country where people face issues related to safety, political instability, and economic difficulties, climate change can sometimes feel like a less immediate concern. For me, the most urgent questions have always been about security, stability, and rebuilding the future. At the same time, I recognize that climate change can create new challenges and even influence migration in the future. It is not a separate issue from human lives. It is connected to how people live and where they can build the future. The heat wave was noticeable, and I understand how many people in Germany are concerned about climate changes. Extreme temperatures in Europe show the environmental changes are becoming part of everyday life. However, because of my personal background, I experience this issue differently. Compared to the challenges I have faced in Afghanistan and during my immigration journey, the heat wave does not feel like the most serious problem in my life. When someone has experienced uncertainty, displacement, or difficulties rebuilding the future, the understanding of danger and priorities can be different. That does not mean climate change is not important. I believe it is a serious issue that requires attention. But personal experiences shape how people rank different as problems. The biggest concern for me is whether people around the world will have the opportunity to live safe and stable lives. Migration will continue to be an important topic because people move for many reasons: conflicts, economic challenges, education, and environmental changes. Climate changes is also something we cannot ignore because it will influence future generations and may force people to leave their homes. But my own experience taught me that behind man every immigration statistic, there is a human story. I hope that in the future, societies will not only focus on managing migration, but also on understanding the reasons why people move. For me, the most important values are safety, dignity, and possibility for every person to build a meaningful future.
Die Erfahrungen unseres ersten Interviewspartners zeigen, dass Ankommen mehr bedeutet, als nur die Grenze eines Landes zu überqueren. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge besuchen jedes Jahr Hunderttausende Menschen Integrations- und Sprachkurse. Studien zeigen außerdem, dass besonders persönliche Kontakte den Integrationsprozess erleichtern. Wer schnell Menschen kennenlernt, sei es in der Nachbarschaft, im Verein oder am Arbeitsplatz, fühlt sich häufig schneller zu Hause. Doch Integration bedeutet nicht nur Sprache. Viele Zugewanderte berichten, dass vor allem die deutsche Bürokratie eine große Herausforderung ist. Formuläre, Behördungstermine oder die Anerkennung von Abschlüssen kosten oft Zeit und Geduld. Wie unser zweiter Gesprächspartner diese erste Monate erlebt hat, hören wir jetzt.
My name is Parviz Ali. I am from Gilgit-Baltistan, Pakistan, which is a small but disputed region between India and Pakistan. And I came to Germany in 2023, October, because I found a job and I had to move to Germany. The first week or the first few weeks were really overwhelming for me because it was a cultural shock. Of course, there were a lot of things which were really new for me and different, and to manage them was a bit difficult, especially given the circumstances that I came in October. So it was nearly winters, and winters in Germany are very depressing for me personally, because I come from a region which has like sun even in winters. About the welcoming part, yes, I felt very welcomed in Germany because my boss and one of my great friends here in Germany picked me up from the airport, and then we came all the way to his home where I still live. He has a great place, and I've always been grateful for the people I found in Germany. And I don't think there was even an instance where I felt like this is the wrong place to be. Yes, of course, every place has its ups and downs, every place has some sort of negativity and stuff that you don't like, but I think Germany was the first country, because I've been to almost like 28, 30 countries, so Germany was the first country where I thought, okay, this could be my long-term home. I guess the biggest challenge in the integration process would be the German, and of course the bureaucracy as well. Finding a job is, I guess, the secondary problem when you pass these two challenges, because in Germany, the German, learning German is very difficult. Not because it's a difficult language, but the bureaucracy and the pressure has made it very difficult to learn, even though I speak seven languages. And I cannot learn German, not because I don't want to or I don't care about German, but because there is a lot of pressure. Due to the fact that I have some mental problems, some depression issues, so maybe that's keeping me behind. And if I look back at my journey today, I think I would start with the same exact process and exact path that I took to stay in Germany and looking for a long-term settlement here. So I don't think I would change even a single moment about the journey that I embarked here in Germany. And I think one thing that I would change is maybe I would come in summers, because winters for the first time in Germany was shocking, even though the best Christmas I ever celebrated was here in Germany, and the carnival and of course the Halloween and everything, it was really beautiful. But still I would choose summers, especially April, where the blossom season comes. As a climate activist, I think this is really close to my heart. I'm a policy advisor on disaster risk reduction, and I have a bit of an experience in climate negotiations as well. I've been to COPs, which are the Conference of Parties, and SBs, subsidiary body meetings, and all these climate negotiation conferences.
And I'm a climate refugee myself. In 2010, I lost my house, and the place I come from was completely wiped by flash floods, which are a result of climate change crisis. I think it really concerns me that Europe is on the verge of receiving more heat waves and more heat domes. And currently we are writing a research paper on that as well, like how this heat dome forms and what can be the long-term consequences and the short-term consequences of this heat dome. And climate change is, I think, one of my favorite topics, and it shapes like at least like 80% of my daily life, because I work in a climate space, and then I'm part of a think tank which works on climate change, and I intend to study global sustainability as well, and climate change in particular. So I think this really is very close to my heart. About the recent experiences, the heat wave in Germany, I come from a country which receives like the most brutal heat waves. Like 47 degrees Celsius is very normal in the cities like Islamabad, or you talk about Karachi or Jacobabad, these Lahore, and these cities, they receive like very brutal heat waves. So I don't think it was really a big shock for me, but I would say it was unbearable for the reason that in Pakistan we have houses and the infrastructure built for extreme heat, and here in Germany it's built for extreme cold. So it was really concerning for me as a DRR policy advisor that how can Germany adapt to situations like these. So I think the adaptation stuff that needs to be very concrete and needs to be built as soon as possible for the German and overall Europeans, I guess. When I think about the future, I think climate crisis and climate-induced migration is really concerning me, because wars-induced migrants or conflict-induced migrants, they can be settled in nearby places, in nearby countries. But when climate crisis and climate change hits, it is going to hit the entire continent within years. So I think you cannot evacuate an entire continent into some other regions. And I think Europe is going to face a lot of climate-induced migrants. And I think this is the best place for migrants from Africa, from South Asia, where people... we have no choice but to migrate, because I think extreme heat waves in Africa and the droughts and drying up and extreme glove events and flood events in South Asia will trigger migration intent in youth, especially because the older generations are very well rooted to the place they live. But the youngsters, the young generation, they want a better future. And I think in terms of sustainability and in terms of better future and in terms of the temperatures, I think Europe is more, I would say, mild. And when I see the heat waves and the rising temperatures in Europe, I don't think this is going to be a long-term solution for the people. So I think my mitigation and adaptation strategies need to be addressed carefully in Europe.
Die Antworten ähneln sich erstaunlich oft. Fast alle erzählen von schwierigen Momenten, aber auch von Menschen, die ihnen geholfen haben. Integration ist deshalb keine Einbahnstraße. Sie gelingt nur dann, wenn beide Seiten aufeinander gehen. Während Migration in Deutschland seit Jahren intensiv diskutiert wird, rückt gleichzeitig ein weiteres Thema immer stärker in den Mittelpunkt: der Klimawandel. Europa erlebt immer häufiger lange Hitzenperioden. Nach Angaben des europäischen Klimadienstes Copernicus gehören die vergangenen Jahre zu den wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Besonders in Städten steigen die Temperaturen immer häufiger auf über 35 Grad. Doch wir nehmen Menschen diese Entwicklung wahr, wenn sie bereits Krieg oder Flucht erlebt haben. Darüber haben wir mit unseren dritten Interviewpartnern gesprochen.
I'm originally from Senegal and I came to Germany because I was looking for better education and professional opportunities. In Senegal, I had ambitions and dreams, but I also saw that building a stable future could be challenging because of limited opportunities in some sectors. Coming to Germany was a big step. I was excited about the possibilities, but I also knew that starting a new life in another country would not be easy. The first weeks were a combination of curiosity, hope, and uncertainty. Everything was different. The language, the culture, the way people communicate, and the administrative system. I remember feeling motivated, but also scientists overwhelmed because I had to learn many things at the same time. The biggest realization was that migration is not only about arriving somewhere new. It is about creating a new sense of belonging while staying connected to your roots. Overall, I had many positive experiences in Germany. I met people who were open-minded and interested in learning about my background and my culture. One moment I remember clearly was when a German college invited me to a family gathering. It might seem like a small gesture, but for someone who has just arrived in a new country, being included in someone's personal life can mean a lot. It made me feel that I was not only foreigner or someone who came from another country, but simply a person becoming part of a community. Of course, I also experienced situations where I felt that people made assumptions about me because of my background. Sometimes migrants are seen through stereotypes instead of being recognized for their individual experience, skills, and personalities. The biggest challenge was definitely the language. Learning German was not only about communication, but also about independence. When you cannot express yourself fully, you sometimes feel like you lose a part of your personality. You may have ideas, knowledge, and experience, but without the language, it is difficult to show your full potential. Another challenge was understanding cultural differences. In Senegal, social interactions are often more spontaneous and community-oriented. In Germany, I learned that communication can be more direct and structured. Neither way is better or worse, but adapting requires openness and patience. Finding professional opportunities was also challenging because I had to understand how my previous experience could fit into the German system. I think having a stronger support network from the beginning would have helped a lot. When people arrive in a new country, they often receive information about documents, house, and bureaucracy, but they also need human connections. Sometimes the most valuable help is simply having someone who explains everyday things and helps you understand the culture. I also think integration works best when it is a two-way process. Migrants need to adapt, but society also needs to create opportunities for people to participate and feel accepted. Climate change is actually a very personal topic for me because coming from Senegal, I have seen how environmental changes can affect people's lives. In many parts of West Africa, changes in rainfall patterns, droughts, and rising temperatures influence agriculture, jobs, and people's decisions about their future. For some communities, climate change is not a future problem. It is already affecting everyday life. After moving to Germany, I noticed that people often discuss climate change from a different perspectives. How it is often connected to lifestyle, energy, and politics. In my home country, it can be directly connected to survival and economic opportunities. Only recent heatwave in Germany was not disabled, but my personal reactions was different compared to many people who have never experienced extreme climate conditions before. Coming from Senegal, I am familiar with high temperatures, but the difference is that extreme heat in Europe shows that climate change is affecting regions that traditionally felt more protected from this chance. At the same time, when I think about my own migration journey, it seems like building a stable life, finding opportunities, and adapting to a new society have often felt more immediate. However, I believe these topics are connected. Climate change can influence migration in the future because people may be forced to live areas where living conditions become increasingly difficult. I think the biggest challenges of the future are connected. Migration, climate change, and social inequality. Migration will continue to be an important topic because people will always move in search of safety, education, and better opportunities. The question is not whether migration will happen, but how societies will manage it. Climate change is also a major concern because it can increase anxiety and inequalities. People who contribute the least to climate change are often among those who suffer the consequences the most. For me, the future depends on whether countries can cooperate more and create societies where people are not defined, but where they come from, but by what they can contribute.
Die Antworten zeigen, dass Prioritäten sehr unterschiedlich sein können. Während viele Menschen in Europa den Klimawandel als eines der größten Zukunftsprobleme sehen, beschäftigen andere zunächst ganz andere Fragen. Wo finde ich eine Arbeit? Kann ich meine Familie nachholen? Werde ich hier langfristig bleiben dürfen? Dennoch hängen Migration und Klimawandel immer stärker zusammen. Schon heute verlieren Millionen Menschen weltweit ihre Heimat durch Dürren, Überschwemmungen oder andere Folgen des Klimawandels. Fachleute gehen davon aus, dass diese Entwicklung in Zukunft weiter zunehmen wird. Zum Abschluss wollen wir wissen, welche Sorgen unsere Gesprächspartner heute am meisten beschäftigen und wie sie auf ihre Zukunft in Deutschland blicken. Hören wir unseren vierten Interviewsgast.
Ich komme aus Republik Moldau oder auch Moldova oder Moldawien genannt. Und nach Deutschland hat mich und meine Eltern damals die Suche nach einem besseren, einfacheren Leben geführt. Moldawien war damals schon sehr, sehr arm und ist auch weiterhin das ärmste Land Europas. Und weil ich als Kind hierhin gekommen bin, ich war 10 Jahre alt, fast 11, war für mich die Ankunft sehr, sehr spannend und sehr aufregend und eigentlich komplett positiv. Ich habe mich eigentlich schon willkommen gefühlt in Deutschland. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, das so anders, stark anders erlebt zu haben. Und es gibt auf jeden Fall eine Situation, an die ich gerne zurückdenke. Es gab eine Lehrerin, kurz nachdem ich in Deutschland angekommen bin, in der 5. oder in der 6. Klasse. Und sie hat mir ein Geschenk gemacht, weil sie wusste, dass wir nicht so viele Dinge mit nach Deutschland genommen haben. Und das fand ich auf jeden Fall damals sehr, sehr nett. Es war kein besonders teures Geschenk, es war auch kein Spielzeug, sondern es war eher so was Alltagsnahes. Aber ich fand es auf jeden Fall eine schöne Geste. Bei meinem Ankommen war die größte Herausforderung, zunächst die Sprache zu lernen. Ich konnte eigentlich fast kein Deutsch, als ich hier hinkam. Und Das Wichtigste war für mich oder das Schwierigste war, dann als ich die Sprache etwas besser gelernt habe, Freunde und Freundinnen zu finden. Also wieder sich einen Kreis von Menschen aufzubauen, dem man nahesteht, mit denen man Dinge unternehmen kann, mit denen man sich gut versteht. Das fand ich auf jeden Fall neben der Sprache die größte Herausforderung, aber beides hängt natürlich auch total stark zusammen. Auch weil ich nicht so viel zu anderen Menschen Kontakt hatte, die meine Muttersprache sprechen damals. Mein Start in Deutschland hätte mir ganz sicher mehr Kontakte mit anderen Kindern gemacht, die auch Russisch sprechen. Ich fand das sehr herausfordernd, dass ich ja um mich herum fast niemanden hatte, mit dem ich mich in meiner Muttersprache unterhalten konnte. Und so habe ich zwar sehr, sehr schnell Deutsch gelernt, aber es fiel mir sehr schwer in der neuen Sprache Freundinnenschaften zu schließen. Und ich glaube, mein Ankommen wäre sehr viel leichter gewesen, wenn ich Menschen um mich herum gehabt hätte. Mehr Menschen, die Russisch, die vielleicht schon länger in Deutschland sind, die neben Deutsch, aber auch noch Russisch sprechen und die mir hätten vielleicht auch ja, helfen können, mehr und schneller in Deutschland anzukommen. Das Thema Klimawandel. Das beschäftigt mich sehr. Ich ja, informiere mich viel zu dem Thema und spreche auch mit anderen Menschen darüber und habe auch eigentlich sehr schnell das Gefühl, dass dieses Thema oder uns dieser die Klimakrise sehr viel in unserem Alltag beschäftigt, nämlich wenn es mal längere Zeit nicht regnet oder wenn es besonders heiß ist oder wenn man über Medien mitbekommt, dass irgendwo irgendwelche ja, Wetter Probleme mit dem Wetter sind und ja, dass die Wetterextreme steigen, dann eigentlich habe ich mich immer beschäftige mich immer sehr persönlich mit dem Thema und ja, muss mich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Ich finde die Hitzewelle, die vor kurzem ja, in Europa geherrscht hat, also auch sehr früh schon geherrscht hat, im Juni, hat mich sehr, sehr viel beschäftigt. Persönlich fand ich das herausfordernd in meiner Wohnung, auf meiner Arbeit, ja, so mein Leben leben zu können, wie ich das gerne hätte, weil es einfach zu heiß war. Nicht nur auf der Straße, sondern eben auch in den Räumen. Es beschäftigt mich aber auch persönlich, weil ich große Sorgen um meine Eltern habe. Meine Mutter verträgt Hitze sehr, sehr schlecht und hat keine Klimaanlage zu Hause. Also sie konnte über eine sehr lange Zeit, über Tage nicht aus dem Haus gehen und saß immer nur vor dem Ventilator und war also sehr, sehr stark davon negativ beeinträchtigt. Und ich habe auch das Gefühl, nach der Hitzewelle mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen zu haben und sie immer gefragt zu haben, wie es ihnen dabei ergangen ist und wie sie sich dabei gefühlt haben. Und ja, alle Menschen waren total bewegt davon und für alle war das ein Extremereignis und sehr viele Menschen hatten leider auch große Probleme und dementsprechend fand ich das fast in jedem Gespräch, was ich in dieser Zeit oder danach hatte mit Menschen, sehr, sehr präsent. Der Klimawandel bereitet mir auf jeden Fall sehr, sehr große Sorgen, was unsere Zukunft angeht. Allerdings muss ich sagen, dass das nicht das Einzige ist, sondern vor allem in Kombination mit den politischen und gesellschaftlichen, sozialen Verhältnissen. Ich habe sehr große Sorge, dass die Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, viele soziale Probleme, also dass die Klimakrise, die sozialen Probleme, die wir haben in Deutschland und auf der ganzen Welt, noch verschärfen. Und habe also sehr große Sorgen, dass die Klimakrise, für die wir selbst verantwortlich sind, noch mehr Probleme und noch mehr autoritäre Regime und autoritäre Politik, Rassismus und negative Dinge dieser Art, dass es noch weiter das verbreiten wird und dass das unsere Probleme also nicht nur mit der Temperatur oder mit dem Regen und dem Wind zu tun haben werden, sondern auch leider auf der sozialen Ebene.
Vier Menschen, vier Lebensgeschichten. Und doch gibt es viele Gemeinsamkeiten. Alle mussten einen neuen Anfang wagen. Alle standen vor Herausforderungen. Und alle hoffen auf ein Leben in Sicherheit und mit neuen Perspektiven. Migration, Integration und Klimawandel werden auch häufig als politische Themen diskutiert. Unsere Gespräche zeigen jedoch, dass sie vor allem das Leben einzelner Menschen prägen. Vielleicht beginnt Integration deshalb nicht mit Gesetzen oder Programmen, sondern mit Begegnungen, mit der Bereitschaft zuzuhören und die Geschichte des anderen kennenzulernen.
Sie hören Kompango Green Voices. So unterschiedlich die Lebensgeschichten und Fluchtursachen doch sind, fällt es leichter, mit Migranten und Migrantinnen in Kontakt zu kommen, die, genau wie wir, erst nur seit einiger Zeit in Deutschland leben. Uns verbindet die Erfahrung, sich in einem neuen Land ein neues Leben aufbauen zu müssen. Es gibt aber noch etwas ganz Wichtigstes, das uns alle verbindet, unsere grande Mutter, die Natur. Für Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Welt zeigt sie sich in Deutschland auf ganz unterschiedliche Weise. Wer aus den Tropen kommt, friert hier oft. Wer aus einer Wüstenregion stammt, muss sich erst an den Regen gewöhnen. Doch nimmt jemand aus dem heißen Afrika die Zeichen des Klimawandels überhaupt wahr, wenn er oder sie an ein ganz anderes Klima gewöhnt ist? Kann man Menschen für den Umweltschutz begeistern, wenn ihre wichtigsten Themen zunächst Integration, Arbeit oder Sprache sind? In diesem Sommer waren Europa und besonders Deutschland von extremer Hitze betroffen. Die außergewöhnliche Hitze hat in Europa viele Probleme verursacht. Dabei ist wichtig, uns zu erinnern, dass sich die Klimawandel nicht nur in steigenden Temperaturen zeigt. Auch extreme Wetterereignisse treffen immer häufiger auf, darunter Stürme, Überschwemmungen, Dürren und sogar Spätfroste. Doch im Juni stank von allem die Hitze im Mittelpunkt. Unsere Redakteurin Svetlana hat Menschen mit Migrationserfahrung gefragt, wie sie die Folgen des Klimawandels wahrnehmen. Ich übergebe nun das Wort an Svetlana.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Das Thema meines heutigen Beitrags ist Hitzewelle und negative Folgen der globalen Erwärmung auf Menschengesundheit, Ökosystem und kritische Infrastruktur. In diesem Jahr litten nicht nur Länder mit trockenem Klima, sondern auch Deutschland unter der Hitze. Die Temperaturen in Deutschland stiegen auf einen Rekordwert von 42 Grad. Die Hitze hielt nur wenige Tage an, aber diese Tage waren für viele meiner Bekannten und Freunde eine echte Erprobung. Ich machte mir auch große Sorgen um die Gesundheit meiner Mutter aufgrund von Herzproblemen, fiel es ihr sehr schwer, die Hitze zu vertragen. Leider haben sehr viele Menschen die Hitze in diesem Jahr nicht überlebt. Laut Statistik war die Hitzewelle besonders deutlich in der letzten Juniwoche vom 22. bis 28. Juni, in der die Sterbefallzahlen zeitgleich um 32 über dem mittleren Wert der vier Vorjahre lagen. Auch die hohen Temperaturen wirkten sich nachteilig auf die kritische Infrastruktur aus. Laut deutschen Medien führte eine Hitzewelle zu Blow-ups auf der Fahrbahn A2. Der Verkehr wurde daraufhin blockiert. Hohe Temperaturen im Juni führten auch in Leipzig zu massiven Einschränkungen. Besonders der öffentliche Nahverkehr war betroffen. Die extreme Hitze ließ Fugenmasse in den Gleisen schmelzen, was zu einem zeitweisen kompletten Ausfall des Straßenbahnnetzes führte. Medienberichten zufolge sind die Wasserstände von Rhein, Elbe und Mösel auf kritische Tiefstände gesunken. Niedrigwasser stellt eine Bedrohung für das Ökosystem dar. Niedrigwasser am Rhein hatte auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, weil der Fluss ein wichtiger Transportweg ist. Die negativen Folgen der globalen Erwärmung betreffen die ganze Welt. Der Klimawandel führt zu Dürren, Waldbränden, Überschwemmungen, Ausbreitung von Krankheiten und so weiter. Ich möchte jetzt Interviews mit Migrantinnen aus verschiedenen Orten der Welt vorstellen. Ich habe die Meinungen von Frauen aus 5 Ländern gesammelt, aus Indonesien, Nigeria, Argentinien, Chile und Frankreich. Sie leben jetzt in Deutschland und werden erzählen, wie sie das Klima in Deutschland und Hitzewellen finden und Erfahrungen aus ihren eigenen Ländern austauschen. Welche Folgen haben Hitze und globale Erwärmung in anderen Ländern und wie wirken sie sich auf das Leben der Menschen, das Ökosystem und die kritische Infrastruktur aus? Außerdem werden die Frauen ihre Meinung äußern, wie man globale Erwärmung stoppen kann. So hören wir uns also die Interview mit Virtri aus Indonesien, Ogochukwu aus Nigeria, Melina aus Argentinien und Barbara aus Frankreich.
Компанго, зелені голоси.
Green Voices.
Компанго.
Компанго.
Компанго, Green Voices.
Hallo, mein Name ist Virtri. Ich komme aus Indonesien. Seit 2018 wohne ich mit meinem Mann und meiner Tochter in Deutschland. Anders als in meinem Heimatland, wo es jedes Jahr nur 2 Jahreszeiten gibt, erstens Regenzeit und zweitens Trockenzeit, gefällt es mir hier in Deutschland, dass wir 4 Jahreszeiten haben. Jede Jahreszeit bietet schon Erlebnisse und eine ganz eigene Stimmung. Aber ja, ich habe es schwer, wenn es so heiß ist wie während der letzten Hitzewelle vor einigen Wochen, wenn die Temperatur bis zum 42 Grad. Draußen scheint die Sonne direkt auf die Haut und drinnen in der Wohnung ist das Gebäude so gebaut, dass es die Wärme speichert. Daher konnten uns unsere beiden kleinen Ventilatoren während der Hitzewelle nicht wirklich helfen. Meiner Meinung nach liegt im Sommer die ideale Temperatur zwischen 22 Grad bis 27 Grad und eine Höchsttemperatur von 30 Grad ist für mich noch akzeptabel. In meinem Heimatland liegt die Durchschnittstemperatur zwischen 26 bis 30 Grad. Die Höchsttemperatur beträgt 35 Grad. In meiner Heimat wirken sich die steigenden Temperaturen auch auf die Gesundheit der Bevölkerung aus. Die Ausbreitung tropischer Krankheiten wie Malaria und Dengue-Fieber nimmt zu, da die Umweltbedingungen die Vermehrung von Mücken begünstigen. In einigen Regionen hat sich die Zahl der Dengue-Fieberfälle in den letzten 3 Jahren berichten zufolge verdoppelt. Indonesien ist auch bekannt für seine reiche Artenvielfalt, insbesondere in seinen Meeren. Die globale Erwärmung bedroht jedoch den Fortbestand dieser Ökosysteme. Steigende Meerestemperaturen schädigen die Korallenriffe in Gebieten wie Raja Ampat, das zu den weltweit wichtigen Zentren der marinen Artenvielfalt zählt. Außerdem führt die globale Erwärmung zu drastischen Veränderungen im Niederschlagverhalten. Intensivere Regenzeiten und längere Dürreperioden führen zu Unsicherheiten in der Landwirtschaft. Die Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse wie Stürme, Überschwemmungen und Dürren nimmt stetig zu. Dies führt zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur und beeinträchtigt den Alltag der Bevölkerung. Als ich noch in Jakarta, Indonesien, lebte, zum Beispiel kam es dort häufig zu Überschwemmungen. Auch wenn mein Wohnort nie direkt davon betroffen war, behinderten sie doch meinen Weg ins Büro oder zu anderen Orten. Um die globale Erwärmung zu stoppen, meiner Meinung nach, die Rolle der Gesellschaft und jeder Person beim Umweltschutz ist natürlich wichtig, aber ebenso wichtig ist die Rolle der Regierung, die Richtlinien für große Unternehmen und auch reiche Menschen oder Milliardäre festlegen muss, damit diese umweltfreundlicher handeln. Das war's. Danke.
Gesundheit. Mein Name ist Ogochukwu Chiazo Ogebulim und ich komme aus Nigeria. Seit 2 Jahren wohne ich in Deutschland. Ich finde das Klima in Deutschland insgesamt angenehmer als in meiner Heimat. Aber die Hitzewellen waren für mich schon ziemlich anstrengend. Vor allem in der Stadt hält sich die Hitze oft lange. Für mich sind etwa 30 bis 32 Grad noch okay. In Südost-Nigeria sind ähnliche Temperaturen normal. Aber wegen der hohen Luftfeuchtigkeit fühlt sich die Hitze dort oft noch stärker. Ja, Hitzewellen können die Gesundheit belasten und auch die Natur und die Versorgung mit Strom und Wasser beeinträchtigen. Man versucht sich mit viel Trinken, Schatten und weniger Bewegung in der heißen Mittagszeit Schutz zu suchen. Die globale Erwärmung merkt man vor allem an unregelmäßigen Regen, längeren Trockenzeit und Überschwemmungen. Bei Überschwemmungen habe ich erlebt, dass extremes Wetter den Alltag stark stören kann. Wir müssen weniger fossile Energien nutzen und mehr auf erneuerbare Energien setzen. Außerdem sind mehr Bäume, besserer öffentlicher Verkehr und politisches Handling sehr wichtig. Ja, vielen Dank. Thank you. Tschüss.
Hallo, ich heiße Melina. Ich bin Biologin, stamme aus Argentinien und ich wohne in Berlin, in Deutschland, seit fast 3 Jahren. Ich empfinde das Klima in Deutschland sehr anders im Vergleich mit meinem Heimatland. Und Ja, natürlich, ich leide viel Wintertemperaturen und ich finde es mit den Hitzewellen hier in Berlin wirklich sehr schwer zu erleben. Besonders diese Zeit, wo wir hatten diese Rekordtemperaturen mit 40 Grad ungefähr. Ich kann mich merken, dass die Stadt nicht vorbereitet für so hohe Temperaturen ist. Ich fand es wirklich sehr schwer, obwohl die Wohnung alt war und ein bisschen frisch im Vergleich mit anderen Wohnungen, weil in einer Erdetasche war. Ich fand es total wirklich sehr schwer, ohne Ventilator und ja. Mir ist besonders lieber in der Natur Zeit zu verbringen, statt in der Stadt mit dem Beton zu bleiben. Das ist wirklich sehr wichtig für mich. Und nächstes, ich finde akzeptabel als Höchsttemperatur maximal 30 Grad, aber mit trockenes Wetter, also Klima. Das ist basiert hier, also in Berlin gar nicht, weil es so feucht ist. Also ich finde schon mit 30 Grad die Stadt unerträglich. Ich bin gewohnt mit hoher Temperatur bis 36 Grad in meinem Heimatland, aber auch in Patagonien oder anderen Gegenden, wo das Wetter unterschiedlich ist. Also die Klima ist trocken, aber in Städten wie Buenos Aires oder Córdoba, wo die Temperatur so, also wo die Feuchtigkeit so groß ist, so ja, das finde ich auch nicht wirklich angenehm. Aber wir sind gewohnt, wie gesagt, und wir schaffen es mit Ventilator oder wir halten unsere Wohnung immer kühler und in Dunkelheit und wir lüften am morgens früh und auch abends, wenn die Temperatur ein bisschen niedrig ist, und wir schaffen es wirklich sehr gut, auch durch die Nacht zu schlafen. Ja, es ist auch dieses Hitzewellen schwieriger. Es hat schwierige Folgen für die menschliche Gesundheit, besonders Kindern oder älteren Menschen, aber auch junge Menschen, die Migranien oder andere Erkrankungen also leiden. Das ist wirklich sehr schwer. Auch für die Natur, weil die Tiere finden keinen Schatten oder keinen Schütze, auch Wasser und die Qualität des Wassers, also sowohl für Tiere als auch für Menschen, ist immer noch schlimmer. Und wir haben also überall weniger Wasser, Reservoir, und die Qualität ist wirklich immer gering. Das finde ich total Katastrophe. Ja, und natürlich die Infrastrukturen mit dem Strom. Versorgung ist es auch ein Thema. Ich sehe das überall, also in der ganzen Welt, weil ja, mit den Klimaanlagen, es ist wirklich sehr, sehr schwer, mit die Stromversorgung immer in der richtigen Wege zu behalten. Und ja, bei uns in meinem Heimatland, mit dem Niño oder Niño, eigentlich mit dem Niño, haben wir immer Hitzewellen. Aber ja, jedes Jahr ist natürlich schlimmer. Und natürlich ist eine Konsequenz von dieser Erwärmung in dem ganzen Planet. Und ja, die sind Klimakatastrophe, die sind so vernetzt mit dem Hochwasser, also starke Regen, Stromunfall, auch viele Waldbrände, und ja, das sind Klimakatastrophen, die ich in meinem Heimatland erlebt habe. Auch zweimal Vulkanen, die von der Gegend von Chile, die ganzen Asche und Rauch hat stark unsere Städte auch also bedroht, aber es war nicht so schlimm als in anderen Situationen, glücklicherweise. Und zum Schluss, meiner Meinung nach, ist natürlich die globale Erwärmung zu stoppen, ist unmöglich. Das ist ein Verhältnis, die Menschheit schon klar lassen sehen, lässt zu sehen. Und natürlich, es gibt viel Druck, über diese 2 Grad hoch zu vermeiden. Aber ja, also schade, weil viele Menschen und besonders die Unternehmen machen dieses Greenwashing und viele Werbungen, aber trotzdem, es reicht gar nicht. Man kann sehen in den genaues Verhältnis der Menschen täglich, obwohl viele hier machen so viel, aber die anderen interessieren gar nicht. Es gibt Generationen, die kein Interesse haben in verschiedenen Ländern, aber zum Glück in verschiedenen Kulturen ist es schon ein bisschen anders. Das Problem ist die Politik und die Regierung, die kein Interesse haben, mit dem Klimaschutz uns lieber mit Kriegen zu beschäftigen und ja, und nur in der Wirtschaft, aber mit Kriegen und nur die Wirtschaft zu denken. Also es ist wirklich, ich finde es total unangenehm und natürlich für viele, es macht mir viele Sorgen.
Mein Name ist Barbara, Künstlername Lea Grace. Ich bin 61 Jahre alt und komme aus Frankreich, aus dem Elsass, zwischen Straßburg und die Vosges in dem Schwarzwald. Seit ungefähr 20 Jahren wohne ich in Berlin. Das Klima hier ist dem Elsass ähnlich, ziemlich so ähnlich. Die Sommer könnte sehr heiß werden. Ich habe den Eindruck, dass Hitzewelle in den letzten Jahren häufiger und intensiver geworden sind. Da belastet vielen Menschen. Für mich sind die Temperatur zwischen 28 Grad noch gut zu halten. Wenn es geht über oder es ist über 30 oder 35 Grad, wird und die nächste nicht so erträglich. Die Nächte für mich ist nicht so, ja, ich kann sehr schlecht schlafen, auf jeden Fall. Und ja, die Nächte, wenn die sind nicht abkühlen, das ist dann körperlich sehr anstrengend. Ich habe das selbst erlebt, wegen einer Thrombose im Bein wurde ich operiert und eine weitere Operation müsste ich wegen der Hitzewelle verschieben. Da habe ich ja gemerkt, dass Hitze nicht nur unangenehm ist, sondern die Gesundheit das belastet und besonders bei den älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Auch die Natur leidet unter die Hitze. Pflanzen, Bäume, Tier, das auch macht viel Stress. Wäldern trocken, ja, brennt auch viel momentan auch überall. Die Wäldern, ja. Und für das Ökologiesystem, Gleichgewicht, ja, verändert sich auch. Für mich hängt alles zusammen. Die Gesundheit der Mensch, der Schutz der Tier, ja, und der Umgang mit unserer Umwelt. Ich denke, die globale Erwärmung, ja, ist ein weltweites Problem. Die Atmosphäre kennt keine Grenze, deshalb müssen alle Länder zusammenarbeiten. Ja, ich mache mir auch Sorgen für unsere Kinder und Enkelkinder und so weiter, so weiter. Gleichzeitig verursachen die Krieg, diese verursachen mit Kriege die große Leid und Schaden auch der Umwelt. Ein bisschen wenig Krieg wäre auch besser, so Art Peace and Love, aber boom, die Zeit vom Hippie ist leider vorbei. Aber deshalb darf der Umweltschutz nicht in den Hintergrund geraten. Ich glaube, jeden kann einen Beitrag leisten. Wir sollten bewusst mit Energie und Ressourcen umgehen. und weniger verschwenden. Klimaanlagen können an sehr heißen Tagen wirklich sein, aber sie soll sinnvoll eingeschätzt, auf sinnvoll eingesetzt werden. Ne? Gleichzeitig braucht es politisch eine Entscheidung und international zusammenarbeiten, dass wir zusammenarbeiten, das wäre auch sehr interessant. Aber ich wünsche mir, dass Gesundheit, Umwelt und der Schutz von Mensch und Tier stärker in der Mittelpunkt rücken, wenn wir heute zusammen arbeiten, das wäre super, und die Menschen zusammen ein bisschen können auch nächster Generation gut leben. Ja, das ist meine Idee, enfin, mein Wunsch, meine Gedanken, und vielen Dank.
Danke sehr. Und jetzt hören wir zu einem Lied der indonesischen Band Banda Nera, ausgewählt für die heutige Sendung von Virtri.
Pagi terlalu berharga untuk kita lewati dengan tertidur. Bangun sebab hari terlalu berharga untuk kita lalui dengan bersungut-sungut.
Jalan lebih jauh,
dalam lebih dalam.
semua warna,
jelajah semua warna, bersama, bersama, bersama.
Ihr hört zu Compango Green Voices und jetzt gebe ich Wort zu Svetlana.
Sie haben Interviews von Virtri aus Indonesien, Ogochuku aus Nigeria, Melina aus Argentinien und Barbara aus Frankreich gehört. Wir haben noch ein Interview von Camila Rojas aus Chile. Leider konnte Camila nicht ihre Stimme aufnehmen, also lese ich ihr Interview. Mein Name ist Camila Rojas. Ich bin Forstingenieurin aus Chile und lebe seit etwas mehr als 3 Jahren in Berlin. Das Klima hier finde ich insgesamt ziemlich extrem. Im Herbst und Winter sind die Temperaturen niedrig und es regnet viele Monate lang. Außerdem finde ich, dass der Sommer im Allgemeinen nicht besonders warm ist. Die letzte Hitzewelle fand ich jedoch sehr unerwartet und ungewöhnlich. Sie war für mich schwerer zu ertragen, weil ich in einer Altbauwohnung im obersten Stockwerk ohne Klimaanlage wohne. Besonders nachts fiel es mir sehr schwer zu schlafen. Chile ist ein sehr langes Land, deshalb unterscheiden sich die höchsten und tiefsten Temperaturen je nach Region stark. Obwohl die durchschnittlichen Höchsttemperaturen meist nicht über 31 Grad liegen, gibt es auch dort Hitzewellen. Ich würde jedoch sagen, dass die kritische Infrastruktur des Landes besser darauf vorbereitet ist. Außerdem sind Klimaanlagen dort weiter verbreitet und die Bevölkerung ist heute insgesamt besser auf extreme Hitze eingestellt. Die größten Auswirkungen betreffen die Natur, vor allem wegen der anhaltenden Dürre, die große Teile des Landes betrifft. Durch den fällenden Regen ist die Vegetation sehr trocken. In Kombination mit hohen Temperaturen entstehen ideale Bedingungen für die Ausbreitung von Bränden, sodass es zu schweren Waldbränden kommt. Während Hitzewellen werden größere Menschenansammlungen meist vermieden und viele Menschen bleiben zu Hause. Außerdem bereiten sich die Bewohner von Waldgebieten vor, indem sie Brandschneisen anlegen. Ich habe die extreme Dürre in der Zentral- und Südregion Chiles selbst erlebt. Sie bedroht zunehmend die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme. Ich denke, dass strengere Maßnahmen gegen große Unternehmen notwendig sind, die Konsumgüter produzieren. Gleichzeitig sollten die Anforderungen erhöht werden, damit sie nur das produzieren, was wirklich notwendig ist. Und dies auf eine tatsächliche umweltfreundliche Weise tun.
Von dem Hintergrund der schwerwiegenden Folgen des Klimawandels, von denen wir gerade gehört haben, klingt umso erfreulicher, da die Nachricht aus Prenzlauer Berg. Im Dezember 2023 kündigte eine Familie aus Prenzlauer Berg auf eine Eigentumsversammlung an, auf ihrem Balkon eine Split-Klimaanlage installieren zu wollen. Die übrigen Eigentümer verweigerten ihre Zustimmung, unter anderem aus Sorge, der Wert ihrer Immobilien könnte dadurch sinken. Der Rechtsstreit zog sich durch mehrere Berliner Gerichte, bis der Fall schließlich den Bundesgerichtshof in Karlsruhe erreichte, der nun ein endgültiges Urteil gefällt hat. Ein durchaus historisches Urteil. Wohnungseigentümer in Deutschland dürfen eine Split-Klimaanlage auf ihrem Balkon installieren, selbst dann, wenn andere Eigentümer dagegen sind. So lautet die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Den Betrieb einer Klimaanlage muss man in einem gewissen Rahmen hinnehmen, erklärte die Vorsitzende Richterin Bettina Brückner. Eine Klimaanlage könne nur einmal nicht völlig geruchlos arbeiten. Andere Wohnungseigentümer mussten daher ein gewisses Maß am Lärm und anderen Beeinträchtigungen akzeptieren. So ist das Leben. Mit dieser positiven Nachricht kommen wir für heute zum Abschluss. Vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. In unseren nächsten Sendungen werden wir das Thema Migrationsperspektiven und Fluchtursache weiter vertiefen. Wenn Sie Ihre Gedanken oder Erfahrungen mit uns teilen möchten, freuen wir uns jederzeit über Ihre Beteiligung. Unsere Radioredaktion arbeitet offen und wir freuen uns immer auf Zusammenarbeit sowie inklusive Formate. Auf kumpango.org, unsere Website, finden Sie ein Kontaktformular, über das Sie die Redaktion erreichen können. Und jetzt hören wir zum Abschluss noch ein Lied der Tuareg-Band Tineriven.
لولا سيساس وينولين الوقت انتاس سيساس وينولين الوقت انتاس
هات اللي
Thank you.
Yeah.